Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo liebes Publikum, hier ist der Felix vom Postproduktionsarbeitsplatz, der festgestellt hat, dass wir in den ersten 4 Minuten dieses Podcasts ein kleines Tonproblem mit meinem Mikro hatten. Man kann aber trotzdem alles verstehen, nicht wundern, und nach 4 Minuten kommt dann unsere gewohnte Tonqualität wieder. Viel Spaß beim Podcast.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Wir müssen, hast du gerade richtig festgestellt, noch was zur Best-Bottle-Sause machen, weil wir die erste Folge nach der Best-Bottle-Sause machen.
Richtig, oder? Also wir sind wieder dabei, wir sind nüchtern nach der Best-Bottle-Sause, können jetzt noch mal drüber sprechen.
Ja, wir können auf jeden Fall sagen, dass das Ganze auf IGTV, also Insta, auf meinem Account,
genau,
der Stundentunker auch noch zu gucken ist. Ich habe gerade vorhin eine Nachricht bekommen von irgendjemandem, der sich das angeguckt hat und sagte, es guckt sich sehr angenehm. So, wir haben in die Aftershow-Party mich gelöscht. Also, weil das Quatsch, das ist dann nachher für diejenigen interessant, die selber mitgefeiert haben, sozusagen.
Stimmt.
Also der erste Teil ist da und haben sich auch schon 500 Leute angeguckt und sich gefreut. Also kann man gucken.
Wenn man kann man gucken. Liegt daran, dass wir so unwahrscheinlich gut aussehen dabei. Und so eloquent reden.
Ich wollte gerade sagen, man kann es wie ein Podcast hören, einfach auf dem Handy anmachen und man muss nicht hingucken.
Auch schön. Und
da freut sich
das auf den
frustrierten Sascha.
Nee, da war ich auch, der ist auch wer weiß.
Wir würfeln.
Los, oder? Du fängst an, wir sind bei dir. 4. Ja, 3 ist es.
Ja.
Wir trinken den Lodovico von der Tenuta di Bisano, Jahrgang 2018. Das ist ein super Toskana mit einem sehr hohen Cabernet Franc-Anteil.
Zum Wohl. Lange Ruhephase. Mm. Ey, das ist Beeinflussung des Verkosters.
Mhm. Glaube ich nicht. Ich will doch einfach mal eine Sache, ob ich dich noch beeinflussen muss. Ich habe so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen Patchwork. Zum einen muss ich mal schnell Werbung machen, ein Versprechen einlösen. Und zwar hat mich Hörer Thilo vor ungefähr einem Jahr...
So lange her?
Ja. Oh. ...angeschrieben, weil er... Lust verspürte, einen Weinblog zu starten. Er hatte seine ersten 4-5 Texte geschrieben und hatte mich um meine Meinung gebeten. Wir haben uns eine Weile ausgetauscht und auf jeden Fall ein sprachbegabter Mensch, der auch irgendwie ein bisschen was zu erzählen hat, aber Bloggen ist immer noch so eine Sache, die erstmal irgendwie Gefühl für entwickeln muss und so. Und dann haben wir ein bisschen ausgetauscht und da habe ich ihm gesagt, weißt du was, ich finde das gut, halte durch. Wenn du in einem Jahr noch dabei bist, meldest du dich dann... Schicke ich dir 1000 Leser aus dem Blindflug.
Oh, jetzt mal. Also jetzt mal dran.
DocRiesling.com. DocRiesling.com, schönes Weinblog. Schöne Geschichten, längerer Lesestoff.
Schaut, du hast nochmal nachkontrolliert, ob es wirklich gut ist? Ja, gut, okay. Dann nehmen wir das so hin.
Schaut mal vorbei und lest mal ein bisschen. Schaut mal, weil es ist, hat er ja auch gesagt, es ist tatsächlich schwierig, Leser zu finden. Ich habe einen Freund, der hat gerade ein Startup mitgegründet, die sich diesem Thema annehmen, dieses Themas annehmen. Und er erzählte mir, dass es eben mittlerweile so ist, dass private Blogger in Deutschland im Schnitt 20 Euro pro Monat eigenes Geld in die Hand nehmen, um ihre Inhalte irgendwo zu bewerben. Also auch Leute, die über ihre Märklin-Eisenbahn bloggen. Also ohne jeden kommerzielles Interesse, einfach um in dieser wahnsinnigen Kakophonie
überhaupt noch
gehört zu werden und zu sagen, ich hätte gerne ein paar Leser. Und ich habe da auch immer geschrieben, ich habe vor kurzem wieder gesagt, ich schreibe, um gelesen zu werden.
Ja,
ich kann das total verstehen. Ich habe das große Glück, dass ich mit dieser Wiesbaden-Geschichte einmal im Jahr so einen richtigen Schwung an Leuten rübergeschickt bekomme oder Leute, die länger nicht gelesen haben, daran erinnert werden,
dass man nochmal lesen könnte.
Genau. Das ist, sonst würde ich auch mittlerweile, glaube ich, da ein bisschen Geld in die Hand.
Ist das da, weil Blog per se quasi uninteressant geworden sind und die Leute mehr Video gucken oder so?
Das ist so? Das könnte sein, weiß ich aber nicht. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das ist
die pure Zahl.
Das ist irgendwie... Es gibt so viel Content an verschiedenen Ecken und man wird so viel abgelenkt und.
Das glaube ich auch mal. Man kann gar nicht so viel lesen, wie man Zeit braucht, sozusagen.
Und verschwendet viel Zeit mit Dingen, die man eigentlich nicht lesen sollte oder so. Nein, auf jeden Fall. Also DocRiesling.com, schaut mal vorbei.
Wir haben ganz viel Feedback zum Thema
Punktesysteme ja. Bekommen. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet.
Nee, wir sind aber nicht, wir sind nicht verglüht. Wirklich. Also ich fand nicht. Bis jetzt nicht.
Wir haben nicht nur gutes Feedback bekommen.
Ey, was?
Also, ich, der Reihe nach.
Okay,
also,
gut. Ich bin gespannt.
Zum einen haben wir eine Geschichte von einem Kommentar von Tobias, den ich sehr diskutierenswürdig fand. Vielleicht ganz kurz zu dem Thema. Kommentare erreichen uns auf vielerlei Weg, ja. über Direktnachrichten, Insta und so weiter. Ja, genau. Aber wir haben so 20 Leute, die schreiben die am liebsten unter die jeweilige Folge im Blog. Das halte ich für eine sehr sinnvolle Idee für alle. Ich kriege immer so Direktnachrichten nach dem Motto, ich habe immer noch keine Verkostungsrunde. Ja, wenn man aber natürlich sich öffentlich über Wein äußert, könnte man auch mit anderen ins Gespräch kommen und so weiter. Also dort wird auch mal diskutiert, nicht nur mit uns, sondern auch untereinander. Und von diesen 20 Leuten muss man aber sagen, heißen 3 Tobias und 5 Alexander. Also deswegen, ich denke, dass es immer die gleichen sind.
Das ist das Alter. Wahrscheinlich ist es die Altersblase, die sich da gerade zusammenfindet.
Ich nehme an. Wobei Tobias ist so alt wie ich. Aber die Alexander sind, glaube ich, alle ein bisschen jünger. Und also dieser Tobias, der hier schreibt, das ist unser RAF-Tobias. Und Tobias schreibt zum einen, allerdings würde ich einen Wein, der durchgehend bei 89 Punkten liegt und den ich nicht schon kenne, eher nicht kaufen. Ziemlich irrational, aber wahr. Vor allem Anmerkung von mir, ziemlich ehrlich. Vielen Dank, Tobias, dazu. Und dann geht er nochmal zum Thema zusätzliche Informationen auf das Thema teurer Wein schmeckt besser als billiger ein. Zitiert diese Untersuchung, die es dazu geht, als es darum geht, irgendwie bis 90 ist Geschmack und darüber vielleicht Wissen. Ja. Das ist vielleicht das Wissen um den Preis. Zu 1 ist mir einmal ganz wichtig, das erinnert mich an die Umfrage in den 50er Jahren oder sowas in der westlichen Welt, wo 80% der Menschen meinten, Reklame würde auf sie keine Wirkung haben, aber auf alle anderen. Tatsächlich sind es 98% oder 99%. 1% sind tatsächlich immun. Die sind dann häufig sogar so, dass sie sagen, nee, ich kaufe das grundsätzlich nicht, wenn ich Reklame sehe. Wenn ich Reklame sehe, ist das ein Grund, das nicht zu kaufen. Und Reißer von Bohle sind Forst. Also das ist so. Die gibt es, aber die sind sehr, sehr selten. Und bei den Punkten ist es genauso, Punkte wirken. Weil die Punkte wirken auf uns alle. Da können wir, also klar, auf alle anderen. Also ich gebe zu, auf mich wirken Punkte.
Ja, auch. Total. Schon.
Und das andere, was dabei eben rauskommt, ist, wenn ich eine Kaufempfehlung ausspreche, ich spreche häufiger mal Kaufempfehlungen auf, jenseits des Gutsrieslings muss ich 90 Punkte zücken. Hm. Ja, weil 89 hat er ja gerade selber gesagt, reicht nicht mehr. Also wenn ich jetzt will, dass meine Kaufempfehlung auch noch ernst genommen wird und nicht als Widerspruch in sich, der empfiehlt 98 Punkte, was läuft der denn für eine Platte? Dann bin ich fast schon genötigt, sodass wir so eine Spirale haben aus Empfänger und Sender, die so langsam sich nach oben schraubt. Ich hoffe, dass wir bei 90 einfach eingerastet sind und da jetzt für alle Zeiten bleiben.
Ah. Sonst wird es ja irgendwann Quatsch.
Was das Thema teurer Wein angeht, muss ich noch mal kurz sagen, wir haben in Folge 11 mal ganz kurz über das Buch von Charles Spence, Gastrologik,
also gesprochen. Gerade erst vorgestern quasi.
Gerade erst vorgestern. Ich muss das nochmal zücken, weil der redet nämlich von diesem Experiment, auf das diese Weisheit mit dem teuren Wein zurückgeht. Und das ist nämlich nicht so ganz so. Schmeckt ein Gericht oder Getränk besser, wenn wir mehr dafür bezahlen? Nicht immer, aber doch häufig. Um diese intuitive Einschätzung wissenschaftlich zu untermauern, haben kalifornische Neurowissenschaftler untersucht, was im Gehirn von Gesellschaftstrinkern, in dem Fall Studenten, vor sich geht, wenn sie unterschiedliche oder irreführende Preisinformationen über den verkosteten Rotwein erhalten. Eine Flasche, die 5 Euro kostet, haben sie einmal korrekt und einmal mit 45 Euro etikettiert, eine 90 Euro Flasche einmal mit 10 und einmal mit 90 Euro und eine dritte Flasche war korrekt mit 35 Euro bepreist. Ich nehme mal an, es waren ursprünglich Dollar, da hat der Übersetzer ein bisschen gepennt. Wenn dem Probanden ein Schluck Wein in den Mund floss, wurde der Preis eingeblendet. In manchen Tests mussten die Teilnehmer bewerten, wie intensiv der Wein schmeckt, in anderen, wie sehr sie ihn mögen. Es wurde also noch nicht mal immer gefragt, ob er besser schmeckt. Ausnahmslos alle Teilnehmer mochten den teureren Wein lieber als den billigeren. Der Punkt war, die Analyse der Gehirnscans ließ nach Anzeige des Preises eine erhöhte Durchblutung im Belohnungszentrum des Gehirns erkennen. Wurde den Versuchspersonen gesagt, dieser Wein sei nun teurer, stieg unabhängig davon, aus welcher Flasche eingeschenkt wurde, die Aktivität im medialen orbitofrontalen Kortex. Das ist ein kleines Hirnareal direkt hinter den Augen. Im primären gustatorischen Kortex dagegen, jenem Teil des Gehirns, der die sensorisch erkennbaren Eigenschaften eines Geschmacks verarbeitet, zum Beispiel wenn wir die Süße oder den Säuregehalt beurteilen, wurden keinerlei Veränderungen in der Durchblutung beobachtet. So, und jetzt, um das auch nochmal...
Das sind also, ja, das sind die Kellertrinker, die sich dann, wenn sie wissen, dann wird das Belohnungszentrum aktiviert. Aber dabei ist es gar nicht so. Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich nehme das alles zurück. Aber
wir kommen da nochmal noch zu. Wir müssen nur eine Sache nochmal ganz kurz dazu sagen, weil er das an anderer Stelle dann auch nochmal sagt. Wie oft gehen Sie freitagsabends aus, um sich mit festgeklemmtem Kopf auf dem Rücken liegend in eine schmale Röhre schieben zu lassen, mit einem Röhrchen zwischen den Zähnen, durch das Ihnen regelmäßig milliliterweise Wein eingeflößt wird, dessen Geschmack Sie dann beurteilen sollen, ohne ihn zu schlucken. Und nachdem Sie ihn dann doch hinunterschlucken durften, wird Ihnen der Mund mit künstlichem Speichel ausgespült, damit die Prozedur wieder von vorne beginnen
kann. Das kommt ganz auf deine sexuelle Ausrichtung
an. Das ist eine rhetorische Frage, glaube ich. Ich glaube, das ist eine rhetorische Frage. Ich glaube, dass tatsächlich Herr Spence und dieses Experiment dem Parker da sehr das Wort reden. Bis 90 ist einfach die Sinneserfahrung und über 90 kommen Zusatzinformationen. Es kann auch Endorphin ausgeschüttet werden, wenn du total glücklich bist, dass du endlich diesen Wein trinken darfst. Ja, oder... Zum Beispiel bei mir, als ich das erste Mal einen Wein genagelt habe, ich musste nur nicht mal nageln, als ich das erste Mal einen Riesling spontan als Riesling erkannt habe oder so und dann weiter, wenn du dann sagst, der ist bestimmt von der Nahe, der ist bestimmt von hier.
Ja,
von da. Also jedes Mal, es wird Endorphin ausgeschüttet, es entstehen Glücksgefühle, aber die eigentliche sensorische Wahrnehmung scheint sich gar nicht zu verändern. Das würde dafür sprechen, dass dieses 90+10 Modell vielleicht gar nicht so verkehrt ist.
Beim Ausschütten der Endorphine und der Glückshormone habe ich echt ein Problem.
Achso, du meinst, das Glas ist leer.
Ja. Also, hier schüttet sich gerade gar nichts mehr.
Stimmt, ich hole mal ein bisschen was. Es gab auch weniger schöne Kommentare.
Ah, jetzt kommt die Pandora. Jetzt
ja, von Leuten, die das halt sehr ernst nehmen. Ich meine, also so ganz kurz, ich habe ja auch das 100-Punkte-System verteidigt und ich habe es auch angewandt, auch gegen Conora sozusagen in der Kritik, sich dann hinzustellen, um mir Verbrauchertäuschung vorzuwerfen, was ja letzten Endes eine justiziable Handlung ist, zumindest aber eine moralisch sehr fragwürdige.
Hat das jemand gemacht?
Ja, ist so ein Punkt, wo ich denke, Kinderstube.
Ja,
Kontenance.
Ja,
war jetzt in diesem Fall nicht. Ich habe diesen Kommentar mittlerweile offline gestellt, damit niemand da jetzt guckt, wie hieß denn der das gemacht hat und so weiter. Das war ein eher unangenehmer Zeitgenosse, der mir als erstes mal erklärt hat, dass meine Verwendung des Wortes Bluechip total falsch gewesen wäre und die Fluktuation wäre ja viel zu hoch, um das in diesem Börsenkontext... Er hat
einfach nicht richtig zugehört wahrscheinlich.
Das habe ich ihm dann gesagt, weil das Thema ist, in diesem Riesling DAX hat es ja, das habe ich ja beklagt, zu wenig Fluktuation gegeben, nur 4 Veränderungen in 20 Jahren. Im DAX hat es im gleichen Zeitraum 32 Veränderungen gegeben. Und zwar vor der Erweiterung auf 40, die wir jetzt hatten. Also da waren wir ja schon gesendet mit dieser Folge. Dann kann man ja nochmal sagen, ach so, ja gut, dann habe ich das falsch verstanden. Aber nee, stattdessen hat er mir noch erzählt, dass ich das wirklich falsch finde. Und seine Freunde würden das alle so und überhaupt. Und dabei hätte er nur mal googeln müssen. Ja, also von Jens Prive bis Institute of Masters of Wine, alle. Naja, aber das ging leider, war ihm sehr wichtig. Denn er war da sehr, sehr ambitioniert und hat mir dann eben auch erklärt. Und darum geht es jetzt heute. Ich will das einmal kurz, 2 Dinge will ich ansprechen. Punktesysteme, bei denen weniger als die Hälfte der Punkte nicht erreicht werden können, sind nichts anderes als Verbrauchertäuschung, da sie dem nicht weinaffinen Kunden, der sich mit diesem System nicht auskennt, suggerieren, ein Wein mit 75 Punkten müsse doch gut sein, was er aber nicht ist. Das habe ich nicht kommentiert, ihm gegenüber. Das kommentiere ich auch generell nicht. Das mache ich jetzt einmal für alle, die auch unter diesem Quatsch leiden. Weil das ist ein Scheinargument. Das ist tatsächlich eigentlich eine glatte Lüge. Und derjenige, der das bringt, weiß es in der Regel auch, dass er Quatsch erzählt. Weil faktisch kommt es nicht vor. Weil der weinaffine Kunde kann es einschätzen, der nicht weinaffine Kunde kriegt es nie zu hören. Wo kriegst du Punktbewertungen? Da, wo sie ausgesprochen werden. Beim Wine Spectator, bei Wine Plus. Ja. Dann gehst auf die Webseite oder in das Heft. Im Heft stehen in der Regel rechts in der Marginalspalte oder unten drunter in der Fußzeile die Erklärung, was die Punkte bedeuten. Bei Wein Plus ist es ein Klick. Aber sowieso, wenn du dir so ein Heft kaufst,
bist du ja schon sehr
weinaffin.
Ja, klar, logisch.
Die Nicht-Weinaffinen kommen nur am Point of Sale oder Point of Interest damit in Verbindung, in Kontakt. Und hast du schon mal einen Wein gesehen mit einem Aufkleber, dieser Wein hat 75 Parker-Punkte? Es wird ja nur zur Verkaufsförderung
genutzt. Nicht mal bei Aldi.
Genau. Es ist Quatsch. Unter 89 wird nichts kommuniziert. Vor 5 Jahren habe ich eine Folge gedreht für die Webmann-Schule über Punkte und Medaillen. Da war ich bei Rossmann, bei Lidl und überall. Ich habe nach kreativen Neckhängern und sowas geguckt. Und ich habe auch einen schönen gefunden. Den konnte ich mir auf den Finger stecken, während es so mit 3 Seiten, das sah richtig schick aus. Und Damals gab es noch vereinzelt Weine, die mit 89 Punkten geworben haben. Aber zurück zu Tobias, der sagt, das geht nicht mehr, das stimmt. Heute wirbt eigentlich keiner mit weniger als 90. Wenn du keine Ahnung vom Wein hast und du gehst einfach in den Laden, dann begegnen dir da manchmal Punkte, nie unter 90. Und die sind alle von den Kritikern als empfehlenswert eingestuft worden. Das heißt, du kriegst nicht den Eindruck, es wird etwas empfohlen, was der Kritiker gar nicht empfohlen wollte, was bei einem 75-Punkte-Wein.
Das ist eine 17
künstliche Aufregung um eine Aufregung will. Das ist eine Art, mit der ich nichts anfangen kann, wo ich auch nicht wusste. Ich dachte ja immer, solche Leute hören uns nicht, weil Reichers von Wohl ist in Forst. Ja. Also, gut, aus der gleichen Quelle aber kam.
Da, ja. Sonst wäre ganz gut vielleicht.
Ja. Bis auf. Also, ja, sonst höre ich das ja sehr gerne. Aber das, ich habe dem, ja, aus der gleichen Quelle kam noch folgende Bemerkung, das fand ich auch sehr spannend. Ich habe besonders in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen, und ich weiß, ich bin hier bei weitem nicht der Einzige, das kam leider auch ziemlich oft, da muss man auch immer hellhörig werden, wenn Leute sich immer so hinter so einer Menge dann irgendwie noch verschanzen, dass heutzutage nahezu jeder ordentlich gemachte Wein mit mindestens 91 Punkten dekoriert wird, beziehungsweise dass viele Kritiker mit hohen Bewertungen nahezu inflationär um sich werfen. Die Anzahl der 90-Plus-Punkte-Weine ist klar mehr geworden, meine magischen Weinmomente wurden es aber nicht. Der Fehler liegt also sicher nicht in der zu geringen Bepunktung von Riesling, sondern dem Hochjubeln von Weinen anderer Rebsorten und aus anderen Teilen der Welt. So, also,
da bei man weitem schon mal nicht der Einzige, soll,
oder? Würde ich sagen, doch, bei weitem der Einzige, der wirklich, ernst gemeint, der erste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben treffe, der sich echt hinstellt und sagt, die Weine sind nicht auf, in der Breite und der Spitze in Deutschland in den letzten 20 Jahren verdammte Axt besser geworden.
Aber das wissen nun wirklich alle, dass sie besser geworden sind.
Ja, er ist bei weitem nicht der Einzige. Ja, also natürlich, also ich habe ihm das netter gesagt, ich habe ihm gesagt, es täte mir sehr leid, das zu hören. Meine magischen Weinmomente hätten sich massiv vermehrt.
Ja, alleine durch die viel besseren Jahrgänge, die Winzer sind viel besser geworden. Es hat sich so viel getan, die letzten 10 Jahre alleine.
Das Internet sorgt auch dafür, dass ich nicht mehr 100 Jahre brauche, bis ich weiß, dass es da diesen Scheuermann gibt. Genau. Oder Margarethenhof, oder dass Benny eher tolle Pinos macht und so, oder wie mit Daniel Bach irgendwie leer gekauft nach dem und alle sagen, wow, 15 Euro, das bläst mich weg. All diese Dinge. Ja, aber wenn ich natürlich sage, das sind alles Verbrauchertäuscher und das alles selber weiß und vielleicht 20 Jahre Reichsrat von Buhl trinke, die in der Zeit nicht so gut sich jetzt immer entwickelt haben, dann konnten, kann es sein, dass ich nicht mehr magische Weinmomente hatte, aber dann bist du auch selber schuld. Ist das zu sagen. Gerade die Privatverbraucher erzählen sich die Geschichten von den coolen Typen, die jetzt irgendwie die
elterlichen... Gerade durch diese ganzen Blogs und sowas, also Facebook und genau.
Überall. Zack, geht es hin und her. Wir haben jetzt am Wochenende, aber damit wir auch mal wieder was empfehlen, Gabel, Weißburgunder Tradition, hat Flo uns serviert, der kostet glaube ich ab Weingut 12 Euro. 90 Punkte, sonst kaufe ich ihn keine. 90 Punkte, also wirklich top. War wirklich top, wir haben den echt inhaliert. Und das war nicht, weil wir so durstig waren.
Jetzt haben wir wieder mehr 90-Punkte-Bewertungen gehabt am Tisch heute.
Das ist unglaublich. Neulich hat Giron kommentiert unter einer anderen Folge in diesem Zusammenhang, er würde gar keine GGs mehr trinken, er würde eigentlich vor allem so Westhofener Riesling von Wittmann sei, von einer unglaublichen Qualität, das würde viel mehr Spaß. Ja, genau, das sind magische Momente mit einem Ortswein. Leute, Ortswein,
wirklich sehr gut geworden. Ja,
2003 war das der Kabinett Trocken und nein, oder 2002, 1999, nein, die haben nicht regelmäßig 90 Punkte bekommen, die Kabinetts Trocken der Vorgängergeneration, weil sie auch nicht verdient hatten, aber heute kriegen sie, weil sie es tatsächlich können.
So, genau, weil sie so sauber arbeiten und so cool sind und diese ganz viel,
was also diese vielen spricht, Diskussion mit dem Kommando Jakob Schneider haben ja eigentlich alle gezeigt, dass wir uns da eigentlich alle einig sind. Also
fast alle.
Ich bin bei weitem nicht der Einzige, der der Meinung ist, dass die Weine alle besser geworden sind. Ganz kurz, es ist so diese Geschichte mit den von meiner Seite aus. Ungefähr ein Drittel der Weingüter, die ich treffe bei Veranstaltungen oder Besuch oder so, befinden sich in diesem Übergang der Generationen. Normalerweise sind das nicht ganz so viele, aber der typische Übergang in heute ist, das Kind entscheidet sich, es will Winzer werden, dann wird es zur Lehre geschickt, kommt es häufig erstmal vielleicht ein bisschen zurück. Manche machen dann Technikerschule, andere machen dann Geisenheim, da kann man aber auch immer noch mal zu Hause aushelfen. Dann geht es vielleicht noch mal in die weite Welt, vielleicht aber auch nicht. Und dann wird häufig erstmal ein bisschen Verantwortung im Keller übernommen, irgendwie das so zugig und die ältere Generation freut sich ein bisschen, wenn sie in der frischen Luft sein kann. Wird es über mehrere Jahre, manchmal auch nur so nebenberuflich, weil einige Betriebe können einfach nicht zwei Familien ernähren, das ist ganz normal. Und dann macht der Vater irgendwann den Außenbereich, weil das in einigen Tagen ist das einfach auch, kannst du auch mal liegen bleiben. Oder nur mal eine Dienstbesprechung und die Jungs losschicken. und dann irgendwann macht der Junior dann den Laden für 20 Jahre, 25 Jahre und dann geht das wieder los. Also eigentlich ist so ein Betrieb vielleicht so ein Fünftel der Zeit in Umstellung, aber gerade wenn die jetzt so frisch dabei sind, dann ist noch nicht so viel zu tun. Dann gehen die halt häufig raus, man braucht ein bisschen mehr Umsätze. Dann machen die Marketing, dann kommen die eben, Generation Riesling und so, die ganzen jungen Leute kommen nach Berlin. Deswegen treffe ich so viel mehr Betriebe, die in Umstellung sind. Und von 10 Betrieben, die ich treffe, hast du 8-mal den Eindruck, das wird jetzt besser.
Ja, jedes Mal.
Wir können auch mal über so aus dem Nähkästchen, wird mich schon keiner umbringen. Ja. Steffen Prüm ist ein Weingut in Maringen-Lorient. Da war ich vor 6 Jahren oder sowas. Und da haben wir verkostet. Benedikt Steffen ist der Junior, war aber auch da gerade Vater geworden. Habe ich eine kleine Geschichte drüber geschrieben. Habe ich gerade vor dem Blog jetzt nochmal, vor der Aufzeichnung nochmal kurz nachgeguckt. Und da war das wirklich so, die Weine waren teilweise sehr, sehr gut. Bei einigen Weinen konnte ich nicht so viel mit anfangen. Und er redete so über Pläne, die er so hätte, bei denen klar war, er würde die im Moment nicht so umsetzen. Er arbeitet noch 3 Tage die Woche bei Egon Müller, allerdings nicht im Keller, sondern in der Logistik. Und als wir da so weggingen, hatte ich so ein komisches Gefühl. Und habe ich mit dem Freund, der mich da hingeschleppt hatte, geredet. Und sagte, ja, das knirscht so ein bisschen zwischen Vater und Sohn. Und es war, am Ende stellte sich heraus, die leckeren Weine waren von ihm, die nicht so leckeren von seinem Vater. Und sein Vater hat das auch irgendwie geschmeckt oder gehört oder wie auch immer. Und kurze Zeit später ging das dann irgendwie auseinander. War er nicht mehr. Ansgar Schmidt hatte mir jetzt aber wieder erzählt, ja, nee, Steffen Prüm in Mai, super Weine und so. Es scheint jetzt irgendwie, vielleicht haben die sich jetzt, auf jeden Fall von Benedikt Steffen werden wir noch viel hören. Wenn das mal sortiert ist, ja, werden alle sagen, boah, wo hat der sich da versteckt?
Einen guten Namen
Keller von, dazu. Leider nur im Lagerkeller von Egon Müller, nicht im
ja, aber da fällt ja auch immer so eine Flasche runter, die man dann...
Nein, ich meine jetzt, also sowas ist total schade. Also, aber das ist so selten. Oder das Weinkollektiv an der Nahe, Sandy Renfer und Anja Lötzbeier, die sollten eigentlich das Weingut Lötzbeier übernehmen. Das ist von dem Vater von Anja Lötzbeier. Die waren, glaube ich, 1 Jahr da hat das so gescheppert. Dass die da unter Absingen schmutziger Lieder rausgezogen sind. Und das Weinkollektiv gegründet haben, mussten sich ein paar Trauben schenken lassen, damit sie überhaupt irgendwas auf die Flasche kriegen und haben sich wirklich irgendwie Gerätschaft zusammengepumpt und so. Die haben gar keine Unterstützung mehr bekommen. Ist jetzt kein böser Klatsch. Ich habe es letzten Endes, haben sie mir erzählt, ich habe es ja auch für ein Gummio, steht schwarz auf weiß im Gummio. Ich habe das damals die erste Kollektion für die verkostet. Und bei Florent Donnarché im Burgund, abgefahrene Geschichte, da kam der Sohn, der saß auf dem Trecker und sah aus wie so ein gallischer Bauer, weißt du, mit so einem schönen Zwirbelbart und so, war auch schon relativ alt. Und so, super. Sprach kaum Englisch und war irgendwie sehr freundlich, aber wirkte so richtig, als gäbe es keinen schöneren Ort auf der Welt als sein Trecker. Und dann kam aber sein Bruder, bei seinem Bruder dachte ich, das ist doch dein Sohn, der Bruder war 18 Jahre jünger oder sowas. Der sprach fließend Englisch und war auch so ganz cool. Und dann gingen wir rein und probierten und dann stellten wir so richtig fest, ja, der Alte ist so eine Legende im Wirklichsee, ist nicht so schwer, es gibt nur 35 Winzer im Wirklichsee, aber er ist da so der Star gewesen und hatte irgendwann keinen Bock mehr und dann hat der erste Sohn das gemacht, da hat der andere noch in die Windel geschissen und dann war alles nicht so dulle. Und dann hat der Junge aber irgendwie Bock gehabt, aber der ist dann erstmal nach Neuseeland gegangen, hat er bei Screaming Eagle gearbeitet und so. Und dann kam er irgendwann wieder zurück und deswegen kann man das auch erzählen und dann merkst du so, ja, okay, die Betriebsübergabe ist doch noch gerettet, aber ich möchte hier nicht vor 10 Jahren, in den letzten 10 Jahren hier nicht gewesen sein, sozusagen. Okay. Und das Dritte, was ich erlebe, und das ist, da machen wir keine Witze drüber, haben wir auch Fälle, wo das ganz unplanmäßig kommt. Ich war das erste Mal, dass ich beim Weingut Franzen war, hat Reinhold Franzen noch gelebt, der ist bei einem Treckerunfall im Weinberg ums Leben gekommen. Und der Sohn, Kilian und seine Freundin mussten halt dann irgendwie da hoppladihopp rein und natürlich sind die ersten 2-3 Kollektionen so auf der Kippe und du weißt und so weiter. Und da kann man drüber reden, weil heute macht der so gute Weine und das ist bei...
Da muss ja jeder reinwachsen auch.
Bei Knebel ist es genau das Gleiche. Da ist es ja auch irgendwie ungeplant. Die waren und so, das sind so Situationen. Aber dass du wirklich sagst, das Talent reicht nicht, das wird hier nicht besser werden, daran kann ich mich im Moment kaum erinnern. Kaum, wirklich nicht. Also wie gesagt, bei Donnarché kann man es so sagen, aber da kam dann der andere Bruder, hat es gerettet.
Da war es dann so. Ja.
Selbst da hat es dann am Ende geklappt. Insofern, wo soll es denn herkommen? Also die werden alle immer besser und deswegen ist es auch völlig in Ordnung. Ich habe das dann irgendwann zusammengefasst, diese ganze Verteidigung, dieses, alles ist viel zu hoch und so weiter. In dem Statement an den Kollegen, sie glauben an die wenigen Ultra-Wein-Momente der Einmal-im-Leben-Kategorie mit Gottesdienstcharakter, für die man die 100 reservieren muss. Für mich ist ein 100-Punkte-Wein nichts anderes als ein 98-Punkte-Wein mit netteren Mittrinkern. Sage ich jetzt zum 20. Mal, ich werde es aber auch noch weitere 20 Mal sagen. Und da machen wir jetzt mal kurz das Experiment mit all unseren Hörern. Jeder kann sich das nämlich mal selber fragen. Die 3 schönsten Weine eures Lebens. So, und ihr macht das jetzt, das haben wir schon mal gemacht, ihr haltet echt die Pause-Taste, bis ihr euch wirklich einig seid, weil 15 aufzählen und sich nicht entscheiden können, heißt nachher, ihr sucht euch genau die 3 raus, die irgendwie da reinpassen, damit es noch irgendwie einigermaßen gut geht, weil ich euch ja gleich schelten will. Damit ihr der Schelte hinkommen könnt. Also wir machen jetzt Piep, wir halten jetzt an, ihr entscheidet euch jetzt für 3 und dann hören wir weiter. Das Thema ist, die meisten unserer Hörer sind gar nicht so anders als ich, Menschen, die die Hälfte der in Anführung großen Weine der Welt, die sie ins Glas bekommen, nicht zu Hause trinken, sondern bei Händlerveranstaltungen, vielleicht auch mal auf einer Weinmesse. Ja? Die gehen dann, sind dann bei ihrem Lieblingsdealer und er sagt, geh mal da hinten zu dem und sag mal, du kommst von mir, zu dem Winzer, da kriegst du ja was Besonderes an deinem Tisch. Ja, ja. Das funktioniert sogar bei einer Falstaff Big Bottle Party, wo die Tochter von Angelo Gaia Soritillin unter dem Tisch hat. Sogar da, ja? Das geht überall.
Also, ja, ja, ist egal wo.
Ist egal wo. Ja. Und da trinkst du dann sowas. Oder na, diese Weine, sage ich euch, hat keiner von euch jetzt benannt. Ihr habt alle Weine benannt, die ihr irgendwo getrunken habt, mit Freunden, mit diesem. Vielleicht, eine Ausnahme wette ich auch, mindestens fünf, wenn die jetzt sagen, nee. Die haben folgende Geschichte. Ja, da waren wir in der Mosel, vielleicht sogar noch bei, was weiß ich, bei Patrick Phillips, Jörg Tarnisch oder sonst was. Und, ne, und der war total nett, der hat sich total viel Zeit genommen, es wurde immer länger und immer länger. Und am Schluss hat er gesagt, ach, ja, was eigentlich, hat er es rausgehalten, Trockenbeeren aus dieser aufgemacht und den 72er Eiswein. So. Bester Wein, den ich hier getrunken habe. Okay, die Geschichte vielleicht.
Okay, die lassen wir durchgehen.
Aber jetzt super. Ich habe Orne Leier 2016 auf einem überfüllten Messestand probiert. Die machen das auch immer ganz schlau. Den gibt es nicht vorne, da gibt es die einfachen, sondern du musst dich dann anmelden. Nur die Guten kriegen dann den richtig guten. Die werden in Separé geführt, da gibt es auch ein ordentliches Glas dann und so weiter. Okay. Und dann setzen, bisschen ruhiger, schöne gedämpfte Töne in dem Samt, der da so ausgeschlagen ist, damit sie sich richtig besonders fühlen, damit die Endorphine fließen, das Belohnungszentrum. Oh,
und dann
wird probiert. Mein Problem war, ich war mit der PR-Lady des Weinguts da. Wir hatten keinen Termin, aber sie hatte sozusagen die goldene Kreditkarte. Dann haben wir gesagt, der junge Mann braucht mal einen Schluck. Und dann, also habe ich ihn in das normale Glas bekommen und konnte auch nicht drin sitzen, weil da saßen irgendwelche Großkopferten und durfte dann mitten im Gewühle irgendwie Orne Leier 16 probieren. Und ich habe trotzdem den Eindruck, dass es einer der besten Rotweine war, die ich je in meinem Leben probiert habe. Das ist vielleicht die Immunität gegen diese...
Den müssen wir die also nochmal hier zu Hause einschenken.
Gegen diesen Gottesdienstcharakter nochmal. Nee, ich glaube, wir brauchen den. Ich brauche den Gottesdienst nicht. Will ich damit eigentlich sagen. Ich bin nicht besser als die anderen. Im Himmelsfern, ich will mich nicht immer erhöhen. So, die letzte Sache, die hat keiner gebracht, aber die kommt sonst so oft. Ja, wenn das so weitergeht, dann müssen wir hier ja bald 102 Punkte ziehen. Entschuldigt, dass ich das immer im Rumpelstilzchen-Modus machen kann, aber ich kann nicht anders. Ja, die sind ja immer so, die Leute so. Und das ist total lächerlich. Und irgendwann machen wir mal eine Folge darüber, warum die Deutschen eigentlich so Probleme mit ihren Weinkritikern haben.
Stimmt.
Literaturkritiker, Kinokritiker, die dürfen alles, aber die Weinkritiker, ist alles lächerlich. Ich meine lächerlich. Und so. Und 101 Punkte, 102 Punkte. Also ihr werdet nicht erleben, dass ich hier im Podcast 101 oder 102 Punkte gebe, glaube ich nicht.
Nee, 110. Wenn, dann machen wir es richtig.
114, ja. Aber als 1967 sang Luciano Pavarotti die 9 hohen C in Donizettis Regimentstochter, die Aria heißt irgendwie Arme Mesami, in nie gekannter Sicherheit. Er hatte vorher 2 Jahre trainiert dafür oder sowas und nahm diese Platte auf. Die Reaktionen der Kritik waren, das definiert neu, was irgendwie an Koloratur möglich ist bei einem so großen Mann mit so viel Ausdruckskraft. Das sprengt alles bisher Dagewesene, das hat die Welt noch nicht gesehen, etc. Ja, das kann ich mal kurz in Wein übersetzen. Das sind 102, 107 und 119 Punkte. Weil wenn der Maßstab 100 Punkte sind und es sprengt den Maßstab, können es nicht 100 Punkte sein, dann müssen es mindestens 101 sein. Unsere Sprache ist so reich an solchen Dingen. Für, wird neu definiert, hebt es in nie gekannte Höhen, bla bla bla. Das gilt ja nicht nur für Pavarotti, das kannst du für eine Menge Künstler, das haben sie über alle möglichen anderen also gesagt, Maria Callas oder was weiß ich wen. Und es ist völlig in Ordnung. Warum denn nicht beim Wein? Alternativ müsstest du ja jedes Mal, wenn so ein super überdrüber Wein kommt, sagen, jetzt müssen wir aber alle anderen einen Punkt abwerten. Mhm. Oder so, ja. Oder wenn du jetzt hier bei dieser Platte jetzt bist, das war 1967, gut, dann sind also im 20. Jahrhundert ein oder zwei 102-Punkte-Platten rausgegeben worden. Dann müssen wir bitte alle anderen 100-Punkte-Platten wieder runter. Nein, man behilft sich ganz einfach, indem man sagt, 102 Punkte. Hey, das hat einfach noch keiner je so auf Platte gebracht. Es definiert neu, wie man Donizetti singen kann. Donizetti, Entschuldigung. Oder wie auch immer, was wir da jetzt nehmen wollen. Warum denn nicht auch im Wein? Macht euch mal locker, Leute. Es ist nur Wein.
Und es sind nur Punkte, die irgendwas beschreiben sollen.
Aber Reis auf dem Boden ist ein Forst. So, lass uns mal kurz über den Wein hier reden. Brauchen wir Gottesdienst?
Da fehlen die richtigen Mittrinker. Der war jetzt einfach zu schön. Den konnte ich nur so machen. Das war jetzt. Nee. Wir reden über den Wein. Der war wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Viel Frucht, wenig Tannin. Also ganz hinten raus, ganz, ganz zartes, ganz, ganz weiches Tannin nur. Hat eine gute Länge, aber auch ganz zart. Es ist trotz der kräftigen Frucht in der Nase und auch am Antrunk ist es ein schlanker Wein. Mhm. Ja? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er wahnsinnig viel Alkohol hat. Irgendwie
man
so.
Kann ja das Wort elegant benutzen.
Ja, man könnte das.
Ja. Extrem elegant.
Ja, stimmt. Ja, sehr, das stimmt.
Ja.
Kultig, aber auch so richtig auch wirklich abholend, ja. Ja, abholend elegant, weil es durch die Nase und diesen wahnsinnig schönen, fruchtigen Gaumen, sehr zart fruchtigen Gaumen, also nicht so plakativ und fett, so, holt es einen echt ab. Es ist so kirchig, so reife Kirche, also aber eine ganz klare Reife, also rotfruchtig, vielleicht einigen wir uns auf rotfruchtig.
Nee, bin ich noch nicht mal bei
dir. Nee, ich schon. Also rot ist es auf jeden Fall.
Darüber reden wir gleich nochmal, wenn du weißt, was es ist. Ich finde nämlich, dass es eigentlich relativ deutlich in eine andere Richtung geht. Aber
vielleicht Himbeere. Nicht ganz so hell. Ganz so geil. Nee. Das hat eine satte, schöne Frucht. Und das hat so was Kirchiges. Hat es trotzdem jetzt für mich. Ist jetzt, ja, vielleicht schmecke ich das heute so. Weil vielleicht
was im einen seine Kirche so. Ist, im anderen seine, was weiß ich was.
Gefühlt wäre ich in Italien, ehrlicherweise.
Ja.
Also gefühlt wäre ich in Italien, 16er Jahr, auch also nicht so alt. Das hat noch keine großen Alterungstöne. Das muss ein sehr schönes Jahr sein, also wirklich gut ausgereift, trotzdem gut gelesen und sowas. Also wirklich so ein 16 war ein tolles Jahr in Italien insgesamt. Da wäre ich also so. Jetzt online 16 freue ich mich sehr. Dankeschön.
Kommst nicht mit aus.
Nee, schade. Also gefällt mir sehr, würde ich die Flasche jetzt auch wirklich mit dir zusammen relativ schnell.
Ja, also wir sind in Italien, wir sind in Bulgari und deswegen sind wir in 18. Etwas, eine der wenigen Ecken, wo es nicht ganz warm ist. Also ja, war, okay. 18 war kein so warmes Jahr, so wie ich das verstanden habe in Bulgari. Und wir sind also ein Steinwurf neben Ornellaia, direkt daneben. Und zwar... Was wir hier im Glas haben, ist zu über 90% Cabernet Franc. Und ich finde, die Cabernet, also dieses Johannisbeerige, ist da durchaus für mich mit drin. Deswegen war ich auch, wusste ich das natürlich vorher, das ist aber immer schnell mal gesagt, von der Schwarzkirsche zu Johannisbeere ist kein so großer Sprung.
Was ist noch drin?
Wir haben noch, ja, also über 90% Dings, dann haben wir einen messbaren Anteil Petit Verdot, der hier mit so einem Pfeffer ganz deutlich im Abgang mit so einem Pfeffer noch reinkommt und einen nicht mehr schmeckbaren Anteil von 1 oder 2% Merlot. Also nicht mehr so explizit.
Macht es ein bisschen weicher vielleicht. Ja, also ich hätte bei Cabernet Franc, weil es einfach, da fehlt, bei den typischen Cabernet Franc fehlt jetzt hier das leicht Harsche.
Ja, so das ist die Idee. Also ich finde, du hast schon durchaus noch so ein kleines Aroma von grüner Paprika. Das hast du nur, wenn du weißt, dass es Cabernet Franc ist, weil es eben überhaupt nicht beißt.
Ja.
Es ist so elegant eingearbeitet, dass man irgendwie Schwartau schon den Vorschlag machen will, sie sollten nach ab und zu mal so ein klein bisschen Paprika-Aroma in ihren Marmelade einfügen. Das schmeckt bestimmt wahnsinnig gut. In diesem Wein hat es ja schließlich auch funktioniert.
Also wenn Schwartau was macht, sollten wir aber unbedingt, wir wollen mindestens draufstehen.
Blindflugmarmelade, genau. Ich hole mal die Flasche.
Ja, gerne.
Ich kann dir leider kein vernünftiges Etikett bieten.
Hä?
Nee. Denn wir bewegen uns in der exklusiven Welt der Verkostungsmuster.
Nee.
Der Wein ist nämlich noch gar nicht auf dem Markt.
Oh.
Der Wein kommt erst Anfang 2022. Es ist der Lodovico 2018 von der Tenuta di Biserno. Sagt ihr das was?
Zeig mal, ich muss das Etikett mal sehen. Gibt ja kein ordentliches.
Genau. Steht nur drauf, Lodovico 2018 Tasting Sap. Ja, also erstmal, ja, Dank ans Weingut, dass wir den Wein haben können. Wie gesagt, der ist noch gar nicht draußen. Das ist eine kleine Premiere für uns in diesem Fall. Ich glaube, wir haben unveröffentlichte Versteigerungsweine gehabt. Aber die gelten nicht. Tenuta di Biserno, also ich bin auch deswegen dankbar, weil bei so einem Wein, sowas kriegen wir nicht so oft, weil der kann eigentlich in so einer Blindprobe wie unserer nicht so wirklich gewinnen. Also wenn du den, im schwarzen Glas gibt es immer die Möglichkeit, dass ein Wein nicht so gut abschneidet, weil der Verkoster gerade Lust auf was anderes hat,
genau,
weil er seinen Kopf irgendwie nicht so richtig um den Wein gewickelt bekommt oder weil er, ne, alles Mögliche. Ja. geht natürlich auch, weil der Wein nicht gut ist, aber es geht eigentlich auch um das. Und in dem Augenblick heißt es aber immer, egal was es ist, ja, der Wein wurde von schwarzen Gläsern entzaubert. Und wenn er so gut funktioniert wie jetzt, dann sagen alle, naja, das muss er ja aber auch in der Liga, in der er spielen will. Irgendwie. Ja, das ist das Thema. Also Lodovico ist Lodovico Antinori. Das, die Geschichte der Tinuta di Bisano ist so, als Lodovico Antinori seine Anteile an der Tinuta dell'Onelaia verkauft hat. Er ist der Gründer der Tinuta dell'Onelaia. Also irgendwann dröseln wir das mal auf. Also sein Bruder.
Irgendwann.
Genau. Sein Bruder hat den Super Toscana erfunden und er hat den Onelaia und Masseto erfunden. Ja. Und dann haben sie, nachdem er Onelaia verkauft hat, einmal was gemeinsam gemacht. In Form einer Stiftung, ein neues Weingut. Und das ist die Tinuta di Bisano. Also das ist das einzige Projekt, was die beiden zusammen gemacht haben. Seine Tochter macht da jetzt einen ganz dicken Rosé. Und er ist zwar noch Chairman, er kümmert sich aber nur noch um diesen Wein. Das Gut hat ungefähr 100 Hektar. Oh,
schon eine Nummer.
Ja, das ist aber klein. Onelaia hat 400, 300? Onelaia ist der zweitgrößte, Sassica ist, glaube ich, der größte. Also das Witzige ist ja, dass in Bolgari die Edlen die Großen sind. Die Garagen sind, verkaufen ihren Wein billig. Und er hat dann dieses Stück Land, auf dem dieser Wein wächst, das ist eine eigene 6 Hektar große Parzelle, die haben daran anknüpfend nochmal neu gepflanzt. Das ist ihm angeboten worden als Erweiterungsfläche für Onelaia. Dann haben die das kaufen wollen. Damals war Mondavi schon mit dabei. Dann haben sie aber eine Bodenanalyse gemacht und festgestellt, der Boden ist anders. Dann verändern sie den Charakter vom Onelaia. Deswegen haben sie davon Abstand genommen. Und als er dann mit seinem Bruder gemeinsam das neue Weingut gegründet hat, haben sie den Bodenbesitzer mit reingenommen, der ist auch mit drin, haben das Ganze in so eine Stiftung überführt. Und er ist jetzt Präsident der Stiftung, hat aber jetzt die operative Leitung für alles abgegeben, außer für diesen Wein. Das ist jetzt so sein Vermächtniswein sozusagen.
Sein Trinkwein.
Nee, ich glaube.
Für zu Hause.
Für zu Hause, genau. Für mittags.
Aber für mittags. Nur für mittags.
Nur für mittags.
13 Uhr. 13 bis 15 Uhr ist die richtige Zeit für diesen Wein.
Und dann hat er eben 2002 haben sie das gepflanzt, Cabernet Franc, weil er wollte einfach den besten Cabernet Franc der Welt machen. Er sagte, was wir mit Masseto und Merlot gemacht haben, das machen wir jetzt mit Lodovico, mit Cabernet Franc sozusagen. Mhm. Und er kommt langsam dahin. Also er hat jetzt schon 1, 2, 3 Tastings der gehobensten Kategorie auch dann mit dem Wein dominieren können. Und dann hat er jetzt das Ziel, 20.000 Flaschen zu machen. Das soll also ein bisschen mehr werden. Im Moment sind es zwischen 7.000 und 10.000 jedes Jahr. 2007 kam der erste raus. Und das Spannende ist eben, Bisano fängt an bei, warte mal, muss ich mal gucken, ich habe es mal rausgesucht. Der einfache Bisano ist der Insolio del Cinghiale, der kostet 27 und der hier kostet 495. Hm. Das ist auch eine ziemliche Bandbreite für. Und deswegen 4,95 im schwarzen Glas ist schon gewisses.
Also 4,95. Nee,
495.
Zum Verstand, ja.
Deswegen Dank an Elisabeth Finkbeiner, die uns den zur Verfügung gestellt hat und wusste, worauf sie sich einlässt. Elisabeth hat das Weingut Campo alla Sughera geleitet, ganz lange. Das ist das, was die Familie Knauf, die Gipsleute in Bolgari, die sind ja mal ins Bolgari gegangen, weil sie ein neues Gipswerk gründen wollten. Da haben sie Boden kartografiert.
Da sind wir doch auf dem Weg nach Spanien, sind wir an Knauf vorbeigefahren, an einer absurden
die
Ecke.
Die sitzen in Franken.
Ja, aber das ist eine absurde Ecke. Wir waren da irgendwo mitten in Spanien oder sowas. Wir waren in Spanien irgendwo und sind an einem Knaufwerk vorbeigefahren.
Also in Spanien, das kann auch sein, ja.
Wo denkst du, kenne ich doch den Namen?
Haben sie dann 40 Kilometer von da alles gefunden, aber dieses Stück Land, was sie da erstmal kategorisiert und kartografiert hatten, haben sie dann zum Weingut umgebaut, Campo alla Sughera, und das hat Elisabeth 6 Jahre lang geleitet. Und als sie dann weg ist, hat Lodovico Antinori angerufen und hat gesagt, sag mal, wenn du da jetzt aufhörst, willst du nicht den Vertrieb für mich machen? Nur für den Lodovico. Leisten sich jetzt nur für den Wein eine Vertrieblerin.
Ja gut, der kostet 495, dann kann man sich schon mal eine Vertrieblerin leisten.
Ja, aber sie hat
gesagt, die wird bezahlt in 2 Flaschen Wein im Monat und damit ist sie zufrieden.
Nee. Okay, aber der Gag ist, dass sie gesagt hat, ich kann mir das vorstellen, aber nicht Vollzeit, das ist total albern. Und sie war auch auf dem Weg zurück nach Franken, wo sie ihre Wahlheimat hat. Und jetzt arbeitet sie in Teilzeit für Lodovico und die andere Zeit arbeitet sie für Fürst Ferdinand Castel. Das sind jetzt zwei europäische Hochadlige als Arbeitgeber und kann jetzt mit den Weinen irgendwie jonglieren. Das finde ich auch
geil,
so ganz. Und
da fährst
so
du von Weingut zu Weingut, fährst du mit einem Maybach. So stelle ich mir das vor, wenn du mit zwei Adelshäusern arbeitest.
Ein kleiner Gottesdienst, oder?
Ja, sehr schön. Und er kam ja auch wirklich, auch blind, wahnsinnig gut an. Das muss man. Aber das muss er natürlich bei dem Preis. Das toppe ich nicht.
Musst du auch nicht. freue mich jetzt auf was Schönes, Frisches.
Ja,
weil Frische hat er ja auch noch.
Das ja, das ist
übrigens 14,5 Alkohol. Das schmeckt,
oh, das schmeckt man so null. Ich hatte 13 Herder. Ja, ja. Also. So, ich gehe mal Wein holen.
Das ist schon echt brutal gut, ja.
Oh ja, das wird jetzt... Warte. Das wird jetzt brutal anders.
Ja, das ist doch okay. Nur so kann man danach weitermachen.
Ja, aber wirklich.
So, hier ist nochmal Felix vom Schnittplatz. Und ich habe festgestellt, der Sascha war so geplättet von dem Wein, dass er vergessen hat, in den Nebenraum zu gehen und anzusagen, was er mir einschenkt. Er schenkt mir einen unaussprechlichen französischen Naturwein von der Loire ein, dessen Name ich jetzt auch gar nicht aussprechen kann und ehrlich gesagt auch gar nicht aussprechen will. Warum das, werdet ihr gleich hören. Viel Spaß.
Cheers. So, cheers. Krass.
Ja, ist alles.
Kann man so sagen. Aber zu guten Weinen, kann ich auch mal sagen. Ja. Da warst du leider nicht dabei.
Ja.
Du musstest leider Kind hüten. Was heißt leider? Du musstest Kind hüten und konntest sozusagen...
ich musste Köpfchen nach der zweiten Impfung streichen.
Ja. Und das war nachvollziehbar für dich und dein Kind?
Ja.
Für mich nicht. Nein. Wir haben... ich hatte mal wieder eine schöne Probe, ganz klein, also mit ganz wenigen Leuten, aber mit 20 Weinen und mit der Sommelierin vom 1 oder 0 und noch einem Freund. Und später kam noch der Freund von der Sommelierin mit dazu und noch Paul Truschkowski. Und der andere Paul, es waren also zwei Pauls, fast im gleichen Alter. Das ist so wie mit den Namen, die Eltern hatten echt nicht viele. Das ist wie mit Alexander und Tobias und sowas. Also zum Glück halten kaum Leute Sascha und Felix. Also gibt es also ganz wenige von.
In meinem Jahr habe ich einen einzigen in meinem Leben getroffen. Aber danach gab es dann jetzt was. Da gab es sehr viele. Und sag mal, Sascha ist doch irgendwie eine Koseform,
oder? Ja, von Alexander.
Ach nein, jetzt wo du es sagst, ja.
Ja, aber die sind alle nach mir gekommen.
Ah, ja.
Ja, total. Also wir haben aus Lerneffekten, was wir öfter mal machen, und bei den anderen ist dann Felix auch wieder mal mit dabei, klar, sonst war jetzt bloß mit dem Köpfchen sozusagen, haben wir Burgunder getrunken. Und tatsächlich war das, na klar, es ist immer schön, wenn du 20 Burgunder trinkst, also nicht nur Pinots insgesamt, sondern wirklich nur Weine aus dem Burgund, aus verschiedenen Dörfchens. Das macht man nicht so sehr häufig, wie wir wissen, weil das ist ja nicht jetzt, also es ist kein Geschenk. Felix sitzt mit der Nase im Wein. Ich habe auch noch nicht gekostet, ich muss mal kurz kosten. Ei, harsch. Aber ich versuche dich ein bisschen zu fordern.
Dankeschön.
Ja, das ist mein neuer Aspekt erstmal so für ein, zwei Folgen im neuen Dings. Erstmal geht es darum, dich zu fordern und zu fördern.
Meine Abstinenz zu fördern. Nein, ist gut. Okay. Ja. Erzähl weiter.
So. Es gibt heute keinen Burgund übrigens.
Nee, das wäre dann auch ein bisschen schwierig. Das wäre dann zwei Tage nach der Blüte gelesen.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Also, 20 Weine direkt aus dem Burgund, aus den verschiedenen Dorflagen. Wir haben getrunken in der Reihenfolge Volnay, dann Vosne-Romane, dann Nuit Saint-Georges, dann haben wir Gevrey Chambertin, dann Chambol-Meusigny, dann Chambertin und als letztes Courton. Mhm. Das waren sozusagen die Reihenfolgen, was wir gemacht haben. Und was ich echt, also was mir überhaupt nicht klar war, weil das hatten wir auch noch nie. Wir haben zwar zusammen schon wirklich Burgunder getrunken, auch mehrere, aber dann immer nach dem Motto, welche ist denn die geilste Flasche? Mhm. Also welcher ist denn der schönste Pinot des Abends sozusagen? Mhm. Was wir auch noch nie gemacht haben, ist ja quasi zu gucken, ob die verschiedenen Dorflagen, ob sich sozusagen Gemeinsamkeiten ergeben und ob man sozusagen Unterschiede aus den Lagen erkennt und sowas, ja? Und wir reden ja jetzt über keine riesengroße Fläche. Ist ja nicht ewig groß und ewig lang. Und der Lerneffekt war riesig. Das war wirklich erstaunlich, wie sehr sich die Dörfer doch unterscheiden und wie sehr sie sich sozusagen auch geschmacklich unterscheiden und auch klar definierbar sind in ihren Herkünften. Also jedenfalls bei dem, was wir getrunken haben. Ja? Also,
aber ihr habt schon 12 Jahre Unterschiede zwischen
beiden. Wir haben schon deutlich Unterschiede. Also der älteste Wein war von 96.
Ja.
Und der jüngste ist 15, das stimmt nicht. Unser Spülwein für die Gläser war der Bourgogne von Bonnerie Dante. Das war ein 18er, aber das war sozusagen nur der Eingrufwein. Und der Rest war, damit es auch ein bisschen Sinn macht, ein bisschen angereift. Mhm. Und dann aber auch nach unten sozusagen schon deutlich auch Weine, die ein bisschen Lagenpotenzial, also ein bisschen Lagerpotenzial hatten oder auch haben. Und da dann wirklich auch, wirklich was konnten. Was mich, also so ein paar Sachen, die mich wirklich doll überrascht haben. Ich muss mal einen Schluck trinken, So ein paar Sachen, die mich wirklich doll überrascht haben. Also Volnay war wild. Volnay war wirklich so, dass du dachtest, das lag aber vielleicht auch in den Weinen. Das war wild. Das war ein Wein von Jacques Prieur, von Volio, von Angerville. Heißt nicht Angerville? Spricht man das so? Angerville?
Marquis d'Angerville, glaube ich.
Der war wild. Die Weine waren gut, aber das war ein wilder Flight, weil der war überhaupt nicht konstant. Also der war, das schmeckte alles anders. Mhm. Gut, aber anders. Mhm. Da war überhaupt nichts zu erkennen. Da dachte ich schon, okay, das hat sich erledigt. Beim ersten Flight dachte ich, hat sich erledigt mit den Lagen. Schmeckt alles anders. Mhm. Ja, völlig. Kannst du total vergessen. Wurde beim zweiten schon besser. Das war wirklich, also Vosne-Romanée ist ja Romanée. Das ist ja, also da wird es ja richtig gut. Das war ein Wahnsinns-Flight. Mit Michael Groß, Premium Cru von 2011. Gehen nicht alle durch, keine Sorge. Und noch zwei anderen, 96 und 2005er, das war ein irrer Flight. Der war so schön, aber auch insgesamt, die Preiskategorie war ganz lustig. Wir hatten so einen 40, einen 100er und 180er Wein, also in den Preisen, also wirklich auch wild durchgemischt. Mhm. Und alle waren wirklich gut. Der preiswerteste war, ist ein Villevinien, also war sozusagen ein Dorfwein mit alten Reben. Mhm. Ja. Das hat man nicht schmeckt, aber trotzdem hattest du sozusagen den Vergleich mit den anderen, der war schon, das hatte den ähnlichen Stil und den ähnlichen Rhythmus im Wein und das hat sich gut rausgeschmeckt. Das war toll. Und wir haben natürlich auch die Proben nicht nur mit Grand Cru gemacht, sondern wirklich versucht auch so ein bisschen, also ich habe versucht, so ein bisschen wild durchzumischen. Also so ein bisschen selber zusammengestellt und das versucht, ein bisschen wild durchzumischen. Sehr gut hat mir Louis Saint-Georges gefallen. Da gibt es, das ist ganz lustig, der gute Johnson, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der gute Johnson schreibt zu Louis Saint-Georges, wo ist er? Warte mal. Louis Saint-Georges. Warum sie gerade im angelsächsischen Raum so beliebt sind, lässt sich nur schwer nachvollziehen. die waren wirklich lecker. Aber er schreibt auch, die brauchen halt ein paar Jahre Reife. Mhm. Hatten wir jetzt, wir hatten 12, 11 und 15. Ich fand die sehr annehmend, die waren aber auch schon ein bisschen kräftiger. Vielleicht ist es deswegen sozusagen, also so ein bisschen mit dem angelsächsischen Raum.
Deswegen lieben die vielleicht mittlerweile die deutschen Pinots,
weil die sind
ein bisschen kräftiger.
Ja, das stimmt. Das hat mir aber wirklich auch sehr imponiert. Mein Lieblingsflight mit war im Givre-Chambertin, auch wenn Givre-Chambertin tatsächlich ja dass es eher so männliche Weine sind, wild. Und das ist ja eben, im Givre kriegst du ja alles von ganz einfach und, sagen wir mal, schlecht, bis hin zu sehr, sehr gut und sehr, sehr teuer. Also das ist ja so eine Lage, bei der du nicht genau weißt, was du kriegst, außer du kaufst sozusagen die großen Top-Namen. Da hatten wir noch mal Prieur, Dugard Puy und Trappé. Das war jetzt nicht so schlecht. Wobei Trappé mit dem 1999er, alles abgeschossen hat. Das war wirklich unglaublich gut. Also Dugard Puy war auch toll. Finde ich immer als einer meiner Lieblingswitze. Gut, okay, haben wir schon ein paar Mal besprochen. Aber der Trappé mit dem 99, das war unglaublich. Und dann aber für 99 ehrlicherweise auch gar nicht so teuer. Nur 125 Euro, das ist sehr viel Geld. Hatten wir schon ein paar Mal, aber für Burgund und sowas.
Da bist du dann jedes Mal 800 Flaschen und wenn du dann
noch... Genau, nach so vielen Jahren...
Das ist dann ja jetzt noch zu kaufen gewesen.
Genau, das war jetzt noch, man kriegt sogar noch zu kaufen. Also,
ja, das ist ja dann...
Dann ist es total fair.
Das zahlst du für ein GG, wenn du willst, dann auch.
Also jetzt das stimmt, in der Zwischenzeit wird...
Ja.
Brauchen wir uns gar nicht mehr, nicht?
Nein, das finde ich aber ist ja auch in Ordnung. Also wenn du jetzt, sag mal, 2,50 Euro pro Jahr, dass du da gelegen hast, dazu rechnest, dann sind das 50 plus Mehrwertsteuer, dann bist du bei 60 dazu, dann bist du bei einer Ausgangslage von 65, dann könntest du theoretisch noch die Inflation mit einrechnen
und dann kommst du da,
dass der damals echt geschenkt war.
Ja, total.
Aber das ist ja die Spezialität jetzt. Im Moment wird es halt gerade wie wild gesucht und deswegen explodiert das alles und das
wird ja nicht jede Flasche von damals nachetikettiert. Heute ist wahrscheinlich der Abhofpreis höher.
Genau. Also die neuen, da bezahlst du mehr, aber du kriegst du die alten. Wer die Augen ein bisschen offen hält, kriegt tatsächlich immer noch mal ein paar schöne Schnäppchen. Also insgesamt, ach komm, wir machen noch ein bisschen Name-Dropping, oder? Name-Dropping. Ja, machen wir noch so ein bisschen. Letzter Flight war Coton, immer ein bisschen kräftig. Und beim Coton habe ich, es war alles blind übrigens. Mhm. Also wir haben immer jede Lage sozusagen blind geguckt, wie ist das, wie ist der Vergleich, wie schmeckt die Wein.
Blind, aber nicht für dich, weil du eingeschenkt hast.
Ich habe eingeschenkt, deswegen für die anderen Blinden, nicht für mich. Wie ist der Vergleich und wie liegen sie so und wie schmecken sie einander? Und damit man auch sozusagen nicht durch die Namen, also auch ein Sommelier und eine Sommeliere ist ja nicht unbeeindruckt durch Namen und alles andere. Ja.
Alle nur Menschen.
Genau, alle nur Menschen. Was kommt aus meinem Weinkeller, was kommt nicht aus meinem Weinkeller und was ist wie teuer, spielt da auch eine Rolle. Und der letzte war Coton Zweier Flight Grand Cru. Einer aus der Hospice de Beaune. Mhm. Alex Bichon hat den ausgebaut, also der steigerndes Jahr und dann baut der Winzer das aus, Alex Bichon. Und der Konterpart waren ein Roman de Canté, Coton Grand Cru. Und beide von 2014. Und das war total spannend, weil beide Weine waren voll gleich auf. Mhm. Also beide Weine waren wahnsinnig gut, aber voll gleich auf.
Ja.
Man hat dann nach dem Aufdecken war es ein bisschen so, dass man, da hab ich mich auch wieder, oder wir uns alle erwischt, also ja, vielleicht ein bisschen mehr Tiefe und bei dem Romane so, dass du dachtest, könnte nochmal, aber nee. Die waren einfach beide voll gleich auf. Und vom Preis sind sie halt einfach theoretisch sehr unterschiedlich.
Ab Hof?
Nicht.
Nicht, ne?
Nee, ab Hof nicht.
Ja gut, das ist wie Keller-Kirchspiel gegen Wittmann-Kirchspiel.
Ja.
Der eine dann halt, das kannst du den Weinen nachher nicht vorwerfen. Mhm. 14 ist aber auch kein so ganz großes Jahr gewesen, oder?
Nee, 14 war so ein durchschnittlich gutes Jahr. Ja. Also kein schlechtes Jahr, das haben wir ja auch, richtig schlechte Jahre, da kommen wir auf den Part vorhin zurück, richtig schlechte Jahre gibt es nicht mehr. Eigentlich wird alles immer besser. Ja. Selbst die schlechten Jahre werden besser, weil die Winzer besser geworden sind. Mhm. Das war eine sehr lehrreiche und charmante Probe. Die war sehr klein gehalten, was auch Sinn macht, wenn man ein bisschen was lernen will. Also wenn ja auch, wenn du gekommen wärst, wären wir dann halt 4 gewesen. Mhm. Ja, also ich finde immer so Lernproben machen immer nur Freude, wenn es dann nicht so wahnsinnig viele Leute sind. Das hat aber wirklich, ich habe echt viel gelernt. Mir war nämlich tatsächlich nicht klar, dass die Lagen, da könnt ihr euch ein bisschen einlesen, wenn ihr wollt, nochmal, oder wenn ihr es selber mal machen wollt, irgendwann, dass die Lagen so klar definierbar sind, also dass man sie so klar rausschmecken kann, wenn man das will. Ja? Also ich würde jetzt mal sagen, bitte, vielleicht machst du es nicht nächstes Mal gleich, aber ich würde jetzt sagen, Louis Saint-Georges schmecke ich raus das nächste Mal. Ja? Und ein Givre wahrscheinlich rauch und ein Roman, also ein Vosson Romané auch. Ja, die waren so klar und so unterschiedlich, dass ich sagen würde, das kriegt man hin und kannst du gut auch dann tatsächlich gut verkaufen.
Die Herausforderung ist es, im Gedächtnis zu behalten.
Ja, total. Und das
also am nächsten Tag ist das immer schnell, aber die Herausforderung ist es, überhaupt erstmal auf Burgund zu kommen. Das ist ja auch noch eine Frage.
Das stimmt. Also das war eine sehr schöne und eine sehr lehrreiche Probe. Und es war mal vor allen Dingen wieder eine Probe. In diesem Zusammenhang, du hast ja auch schon, wir werden demnächst mal ab und zu wieder Proben machen, oder? So ein bisschen.
Ja, ich glaube schon. Also ich werde jetzt zumindest eine Probe machen. 2011er Riesling, 10 Jahre danach.
Das finde ich sehr spannend. So, jetzt Felix.
Ja, das ist...
Es war von vornherein als Herausforderung gedacht.
Ja, ist ein bisschen freudlos. Es ist fast voll, das Glas. Ich habe das gesehen. Ich habe zwischendurch aufgehört zu trinken und Wasser getrunken. Unmittelbar nach dem Rotwein, ohne allzu großes Spülen, ist es erstmal... Ist es erstmal nur grün?
Ja, finde ich auch.
Und,
ich habe den auch davor übrigens noch nie getrunken. Ja. Es ist wirklich
erinnert mich an unser Werlitsch-Desaster. Wir haben schon ein, zwei Weine gehabt, wo es nicht so gefunzt hat. Ich könnte bis jetzt nicht sagen, ob es rot oder weiß ist. Also von der Temperatur wäre es rot, von der Grünheit her.
Wer könnte es weiß sein, ja?
Könnte es unreifes Rot sein. Und es stinkt. Okay, das ist Maische vergoren, würde ich jetzt erstmal denken.
Ja.
Damit kann es natürlich auch wieder was Weißes sein. Bisschen flüchtige Säure, bisschen ist ein Witz. Ne? Also. Oh, sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend.
Ja, finde ich auch.
Ich weiß nicht, vielleicht belüftet sich das ein bisschen weg, aber so richtig wegbelüften wird sich das nicht.
Also jetzt von 17, ist doch nicht mal mehr ganz jung.
Ja. Und das zum Beispiel ist auch alterslos, das kommt dazu. Also ich kann dir, das ist,
ja,
ach Gott, das ist, sagen wir mal so, wenn du das jetzt normalen Menschen einschenkst im schwarzen Glas, ist die Chance, dass die Leute auf Wein kommen, kleiner als 50%.
Ja.
Das hat alles Mögliche. Also das hat Gerbstoff, aber das Gerbstoff ist
schon kein, beim Reinriechen
ja,
ist das
kein Tannin. Also das Gerbstoff, ja, natürlich ist es Tannin, aber es ist jetzt kein Rotweintannin, es ist auch kein Holztannin, sondern es ist echt fetter Gerbstoff. Schmirgelpapier.
Das könnte sogar, also beim, jetzt bashen wir mal, also das könnte tatsächlich sowas Biermäßiges sein. Ja,
also, wird auch immer unangenehmer gerade. Also jetzt mag ich das tatsächlich nicht mehr trinken. Das erste Mal, wenn ich das richtig sage, wow, gone wrong. Dann kommt so eine hopfige Note, so eine wahnsinnige
Hopfnote. Das meine ich mit dem Bier, oder?
Ja.
Genau,
das riecht das schon.
Genau, das hast du auch in der Nase schon, finde ich.
Nicht hefig, sondern hopfig, aber sowas von penetrant.
Ja, finde ich auch. Wir haben das ja nicht oft. Also es ist ein Experiment gewesen, weil der lag schon eine Weile jetzt bei mir. Mhm. Und ich dachte, wir müssen den immer mal irgendwann, also es ist ein Naturwein.
Ja gut, okay, da wäre ich jetzt fast drauf gekommen. Ich glaube, dass die Beschreibung hat da auch keinen Zweifel dran gelassen. Es ist ein Naturwein, es ist, du hast es etwas wärmer serviert, aber ich nehme mal an, dass das irgendeiner Instruktion geschuldet ist. Ich glaube nicht, dass es rot ist, ich glaube, es ist tatsächlich...
Nee, es ist rot.
Ist es rot?
Ja, es ist rot.
Okay.
Aber es ist, also... Das ist, eine Rebsorte, die ich nicht kannte. Das ist Pinot d'Anis, Onis. Mhm. Ja, also, warte mal, ich habe es hier nochmal. Mit meiner Aussprache, ihr wisst es ja.
Pinot d'Anis.
Ah, ja. Habe ich noch nie getrunken.
Ich auch nicht.
Und kommt aus der?
Warte mal, das ist ja dann irgendwas... Französisches
Korn. Ja, genau. Ja, wo kommen die wilden Sachen hier im Augenblick alle?
Ja, Jura.
Oder das andere, was so ähnlich klingt, Loire.
Von der Loire.
Und es ist aber auch so ein bisschen so ein halb gehyptes Ding. Also nicht ganz, es ist nicht wahnsinnig teuer. Es ist Le Vin de Agar, Vin de l'Arigan 2017. Ja, wahnsinnig schwerer Name. Wahnsinnig. Ich hole dir mal die Flasche. Schon allein die Flasche ist so, dass du, also auf dem Le Regard kannst du noch lesen, ja? Und der Rest ist auf der Flasche quasi eigentlich schon schwierig. Schwierig darzustellen. Es ist ein reines Naturwein-Ding. Mhm. Und ich finde es tatsächlich auch nicht gut. Kann man leider gar nicht anders sagen.
Es ist nicht mal
irgendwie sehr lehrreich, sondern es trifft in dem Fall wieder mein klares Vorurteil gegen Naturweine. Du sagst, okay, also manches muss doch wirklich nicht auf die Flasche, oder? Das tut mir manchmal sehr leid, weil wir haben den Wein ja auch nicht, also...
Boah, 10 Volt. Ja, so richtig reif war das irgendwie nicht, ne? Habe ich ja gesagt, kurz nach der Blüte geerntet.
Les Vignes, oh Gott, das lässt sich weg. Und ist auch nicht richtig günstig, ja? Kostet 45 Euro.
Ach du liebes bisschen.
Oder?
Ja.
Ist in der Karaffe, will ich
ja,
auch
nicht. Ja, ist in der Karaffe. Nee,
lass ich dir da.
Ja, danke schön.
Haben wir nicht auch. Also, wir haben das ja nicht häufig. Und meistens ist es noch irgendwas. Meistens kann man den Sachen irgendwas abgewinnen. Aber in dem Fall bin ich.
Mehr als die Hälfte im Glas.
Ich bin ja auch niemand, der immer viel im Glas lässt. Aber da bin ich jetzt voll bei Felix. Da haben wir uns leider. Ich mich total vergriffen. Da war meine Erwartung höher als der Output.
Ja.
Deutlich sogar.
Trotzdem, danke.
Man muss auch mal daneben liegen. Passiert mir ja selten. Dafür hast du heute geglänzt.
Ja.
So, das schließen wir jetzt hier ab. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Nee, warte, halt noch nicht. Ich will einen anderen Wein zum Klingen.
Nee, wir machen jetzt Schluss.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.